Vollcheck, der Sportpodcast. Haut gern dazwischen, tritt nie nach.
Letzte Woche haben wir wegen individueller Belastungsdosierung mal Pause gemacht und für die Länderspiele wurde überraschenderweise auch keiner von uns nominiert. Aber jetzt sind wir zurück. Habe die Ehre, hier ist der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr mit dabei seid. Geh mal kicken.
Die Fußball-Bundesliga.
Der Blick auf den 28. Spieltag mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de auf Twitter @cc_Eckner. Hallo Konstantin.
Servus.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter ist er @ramc. Hallo Christopher.
Habe die Ehre.
Was nimmst du denn mit in die Woche von diesem Spieltag?
Wolfsburg hat weder einen guten Trainer noch ein gutes Sportmanagement.
Führen Sie das näher aus, Herr Ramm.
Nee, es hat sich, glaube ich, gezeigt, dass Dieter Hecking einfach kein Trainer ist, der aus einer Mannschaft diese paar extra Prozente herauskitzeln kann, wie es vielleicht andere Trainer innerhalb der Bundesliga können. Dafür ist die Diskrepanz mittlerweile auch von Heim- zu Auswärtsspielen zu groß. Es gibt zu wenig taktische Anpassungen. Auf verletzte Spieler kann nicht reagiert werden, obwohl der Kader relativ groß ist. Und hier ist dann vielleicht auch der zweite Punkt. Die Kaderzusammenstellung ist nicht hundertprozentig optimal. Einerseits so von den Ansprüchen her, die Hecking sicherlich an die Mannschaft hat und von seinem relativ einfachen Spielsystem wurden Spieler dazugeholt, wie zum Beispiel Draxler und vor allem aber auch vielleicht Schürrle zu nennen hier an der Stelle, die nicht hundertprozentig zum Spielsystem von Hecking passen. Und die Abgabe von De Bruyne und Perisic haben einfach ein zu großes Loch in den Kader gerissen, das einfach nicht hundertprozentig aufgefangen werden kann. Und ja, es wurden einfach zu viele Fehler gemacht dafür, dass man letztes Jahr Vizemeister war und eigentlich noch den großen Angriff auf Bayern machen wollte, ist man jetzt einfach zu stark hinten dran und da sind sowohl Trainer, aber auch Sportmanager, Sportdirektor für mich die Hauptschuldigen.
Da gehen wir gleich noch ein bisschen mehr in die Tiefe. Vorher aber, Konstantin, was nimmst du vom 28. Spieltag mit in die Woche?
Eigentlich nur die rhetorische Frage, müssen wir wieder über die Plätze 3 bis 8 sprechen?
Ja, so ein bisschen.
Ja, die nerven langsam. Die gewinnen nie was, gefühlt. Gewinnt da keiner irgendwas.
Ja doch, gewinnen alle halt irgendwie, aber nicht regelmäßig.
Die verlieren aber auch alle.
Genau.
Eigentlich gewinnt da nie jemand.
Ja. Ja, 3 bis 8
Ingolstadt ist rangerückt.
3 bis 8 ist witzig, ja, genau.
3 bis 9. Ich möchte, dass Ingolstadt in die Europa League kommt, um die ganze Sache einfach noch abzurunden.
Ja, 2 Punkte weniger als Wolfsburg, Ingolstadt. Aktuell. In der Kicker-Tabelle steht hinter Wolfsburg ein P, das heißt, glaube ich, Pokalsieger und hinter Ingolstadt ein N, das heißt, glaube ich, neu als Aufsteiger. Ja, die Plätze 3 bis 8.
Außerdem hat Wolfsburg hinter dem Namen wahrscheinlich noch ein V wie Vizemeister.
Genau, VM. Nicht VW, sondern und, VM steht da dahinter.
Und natürlich ein TDJ, Trainer des Jahres.
Und ein SDJ, aber der ist ja nicht mehr da. Also steht er auch nicht mehr da, stimmt.
Ja, du meinst den BDJ, Baker des Jahres?
Drei bis acht sprechen wir heute nur teilweise, nämlich über 8, Wolfsburg, aber dazu auch über 1 und 2. Wir sprechen nämlich über die Bayern, Borussia Dortmund und den VfL Wolfsburg zwischen Bundesliga und den internationalen Auftritten, denn das sind ja die drei Mannschaften, die noch dabei sind in Champions League und Europa League. Wolfsburg, Champions League gegen Real Madrid, die Bayern, Champions League gegen Benfica Lissabon und Borussia Dortmund, Europa League gegen den FC Liverpool, das Spiel des Jahrtausends.
Ja, also ich meine, natürlich ist das Spiel interessant gegen Liverpool aufgrund der Nebengeschichte, weil der Medienhype noch gar nicht so groß ist. Ich hatte gedacht, der wäre größer, weil ich es ein bisschen befürchtet. Aber könnte man nicht irgendwie Dortmund und Wolfsburg noch austauschen hier? Das wäre angemessener.
Könnte man beantragen.
Ja.
Aber ich glaube, ist zu kurzfristig jetzt. Ist so von der Woche,
dass wir
so schon machen müssen.
Aber es wäre angemessen aktuell eigentlich.
Wäre sicherlich spannender. Wahrscheinlich. Fangen wir doch mit den Bayern aber trotzdem an. Christopher, am Wochenende hat es einen 1-0-Sieg gegeben gegen Eintracht Frankfurt. Schönes Tor von Franck Ribéry. Aber hast du was gelernt aus diesem Auftritt für das Champions-League-Viertelfinale gegen Benfica? Hinspiel ja am Dienstagabend.
Es hat sich schon gezeigt, dass Pep Guardiola auch unter Voraussicht der relativ vielen Spiele im April jetzt schon ein bisschen vorgebeugt hat. Martinez durfte sein Comeback geben nach relativ langer Verletzungspause, obwohl es da nicht so lange dauern sollte. Coman wurde geschont, beziehungsweise hatte leichte Probleme, ist aber jetzt wieder für Dienstag fit gemeldet. Und darüber hinaus gab es natürlich auch Spieler wie Götze, die Spielpraxis sammeln durften, die ich aber jetzt nicht erwarten würde in der Startelf. Von daher sind die Erkenntnisse natürlich in gewisser Weise beschränkt.
Coman geschont ist nicht ganz richtig. Das heißt individuelle Belastungsdosierung bei Kingsley Coman. Also schonen ist mir zu einfach, der Begriff. Wie siehst du denn die Chancen jetzt im Viertelfinale?
Ja, ist natürlich einerseits vom Namen her vielleicht ein dankbares Los, dahingehend, dass Benfica natürlich in Deutschland jetzt nicht so im Medienfokus steht, wie zum Teil auch andere europäische Mannschaften. Zum anderen ist es natürlich, wie immer, wenn es gegen portugiesische Mannschaften geht, relativ schwierig oder undankbar dahingehend, dass es recht häufig Mannschaften sind, die einen sehr, sehr jungen Kader haben, viele talentierte Spieler, Spieler mit durchaus Potenzial, die dann richtig, also die portugiesische Liga auch als Sprungbrett nutzen. Einerseits natürlich Spieler, die aus Südamerika kommen und die für die Portugal sozusagen der erste Anlaufpunkt ist, aber natürlich auch viele einheimische Spieler, die Nachwuchsarbeit die in Portugal betrieben wird, dafür sicherlich nicht unterschätzt werden. Dann ist es natürlich so, dass Benfica aktuell gewisserweise einen Lauf hat. Jetzt am Wochenende wieder ein 5:1 gegen Braga mit Jonas Oliveira aktuell den Führenden in der Rangliste des goldenen Schuhs mit 30 Saisontreffern mittlerweile in der Liga, mittlerweile eigentlich nahezu alles gewonnen, bis auf ein paar Probleme am Anfang der Saison, 70 Tore, 19 Gegentore, also spricht eigentlich schon viel auch von der Stärke und auch wie sie bisher durch die Gruppenphase in der Champions League gekommen sind, auch bei Atletico Madrid zum Beispiel 2:1 gewonnen, sich gegen Zenit relativ souverän durchgesetzt. Also da ist natürlich gewisserweise Qualität da. Nichtsdestotrotz ist Bayern natürlich aufgrund der individuellen Qualität oder so durch einzelne Positionen durchgeht, wahrscheinlich noch ein Stück weit stärker besetzt. Skills aber natürlich dann auch auf den Rasen zu bringen, was für Bayern sicherlich ungewohnt ist. Und darf man nicht ganz vergessen. Sie haben in den letzten zweieinhalb Jahren Champions League in der K.O.-Phase das Auswärtsspiel zuerst immer auswärts gehabt oder das Hinspiel immer erst auswärts gehabt und dann das Rückspiel zu Hause und dementsprechend war die taktische Herangehensweise von Pep Guardiola auch meistens auswärts relativ konservativ und dann ist dann einfach über die nötige Heimstärke oder die vorhandene Heimstärke zu drehen. Beispiele sind vor allem letztes Jahr zu nennen mit Shakhtar Donetsk oder auch Porto, die beide zu Hause klar geschlagen wurden. Jetzt gegen Benfica ist es zum ersten Mal seit langer Zeit auch wieder andersrum. Wird jetzt relativ interessant zu sehen sein, wie Bayern das Spiel angehen wird, wie dominant sie das Spiel vor allem gestalten wollen und wie vor allem aber auch dann Benfica darauf reagiert. Frankfurt hat einige schöne Ansätze gezeigt, indem sie relativ hoch zum Beispiel verteidigt haben, auch relativ gutes Pressing phasenweise gespielt haben. Und bin ich jetzt wirklich auf Benfica gespannt, wie sie versuchen werden, den FC Bayern am Spielaufbau zu hindern.
Konstantin, könnte eine richtig geile Saison noch werden für die Bayern. Am Wochenende hat sich gezeigt, dass der FC Barcelona tatsächlich nicht ganz unbesiegbar ist. Unglaublich, aber ja, die verlieren auch mal wieder. Also vielleicht geht in der Champions League sogar noch deutlich mehr als Viertelfinale, Meisterschaft, ja, 5 Punkte Vorsprung, DFB-Pokal, Halbfinale. Aber die Saison könnte auch noch in die Hose gehen. Was ist denn aktuell deine Meinung zum FC Bayern München zwischen diesen beiden Partien, Eintracht Frankfurt und Benfica Lissabon?
Also so komplett in die Hose gehen, ja, könnte natürlich passieren. Eine Meisterschaft wird es auf alle Fälle geben. Ins DFB-Pokalfinale wird man auch einziehen, weil man gegen Bremen spielt im Halbfinale. Das muss man gewinnen. Ansonsten wird Guardiola noch unmittelbar gleich vorzeitig entlassen. Und Benfica ist auch nur eine Pflichtaufgabe. Also so gesehen, da gibt es auch ein Halbfinale natürlich. Es hängt so ein bisschen den Bayern ja nach, dass in dieser Amtszeit von Guardiola eben zweimal im Halbfinale mal ausgeschieden ist. Muss man nochmal schauen, wie wen man zugelost bekommt, also wenn es um die spanischen Mannschaften geht, also Real Madrid ist auf alle Fälle schlagbar. Wenn die sich jetzt gegen Wolfsburg durchsetzen, dann sind die für die Bayern schlagbar im Halbfinale. Barcelona sicherlich jetzt mal verloren, aber das könnte eine ganz knifflige Aufgabe werden. Aber also es kann auch sein, dass die Bayern bis ins Finale vordringen und dann sowieso nochmal eine ganz andere Angelegenheit. Das ist dann auch so eine Sache, wie bewertet man zum Beispiel eine Saison mit einer Meisterschaft und zwei Endspielen, auch wenn man beide verliert. Also kann ja passieren, dass man vielleicht gegen Dortmund das Pokalfinale verliert und dann nämlich ja, das Champions-League-Finale vielleicht, je nach Auslosung. Also so gesehen, das hängt natürlich auch mit den Ansprüchen dann zusammen. Es wäre keine Schande, gegen Barcelona zum Beispiel zu verlieren.
So. Sollen wir die Ansprüche mal definieren? Weil die werden ja immer definiert, ja, aber viel zu hoch. Also du hättest jetzt gesagt, ein Titel und zwei Finalniederlagen noch in Ordnung. Ich würde von einer gelungenen Saison sprechen, wenn die Bayern zwei Titel holen und dabei mindestens ins Champions League Halbfinale kommen.
Mal so gesagt, der DFB-Pokal, selbst wenn man den gewinnt, ändert es an der Wahrnehmung der Saison sehr wenig. Mittlerweile. Also der DFB-Pokal ist nett, dass man ihn mitnimmt. Es wird immer ein großes Trauerhaus gemacht, wenn man jetzt in Dortmund ausscheidet oder verlieren wird das Finale. Aber an sich ist der Stellenwert nicht so hoch für die Bayern. Eigentlich ist es wichtig, gut, die Meisterschaft natürlich immer, so auch vom Selbstanspruch her. Und eben, was schafft man in der Champions League? Natürlich, die Bayern sollten jetzt nicht unbedingt gegen Bremen im Halbfinale ausscheiden des DFB-Pokals. Darüber reden wir aber jetzt eigentlich nicht. Also, wenn man jetzt im Finale gegen Dortmund verlieren würde und würde im Finale gegen Barcelona verlieren, dann sage ich eben auch, dann verliert man gegen zwei Mannschaften, zumindest Barcelona, die wahrscheinlich sogar noch ein bisschen über den Bayern anzusiedeln sind, und in Dortmund, die nur ganz knapp unter den Bayern anzusiedeln sind. Also, es sind keine Niederlagen dann gegen Mannschaften, die irgendwie, ich weiß nicht, Underdogs sind und gegen die Bayern eigentlich gewinnen müssen. So, das ist eben nicht der Fall, gerade gegen Barcelona. Da hängt es eben, wie gesagt, auch davon ab, in der Champions League, wen kriegt man dann nach Benfica, die ich nicht einschätze, als das wirklich gefährden könnten, weil, ja, natürlich, sie spielen stabil und Vitorio hat jetzt ein paar gute Entscheidungen gemacht, ein paar nicht so gute Entscheidungen. Die Mannschaft ist auch nicht mehr ganz so jung, bis auf ein paar einzelne Spieler. Also wie Renato Sanchez und so, aber ansonsten eben auch viele so, die mittlerweile ein bisschen Gaitan und so, die sind alle ein bisschen reifer mittlerweile. Das war vor 5 Jahren vielleicht so, dass die alle jung waren, aber selbst mein Jonas oder so, der 30 überschritten. Also Benfica stellt eigentlich keine große Gefahr dagegen, die darf man auf alle Fälle nicht ausscheiden. Und dann kommt es darauf an, wie man zugelost bekommt im Halbfinale. Barcelona muss sich erstmal gegen Atletico Madrid durchsetzen, da sah man jetzt in den letzten Partien, war man immer erfolgreich, sah nicht unbedingt immer so gut aus, weil Atletico sehr unangenehm zu spielen ist, aber Barcelona ist wahrscheinlich die eine Mannschaft in Europa, die Atletico am ehesten auseinandernehmen kann. Deshalb, gegen die muss man sich erstmal durchsetzen, wenn natürlich die Bayern dann Barcelona im Halbfinale zugelost bekommen und dann ausscheiden gegen Barcelona. Dann kann man das auch mal, dann ist es vielleicht ein bisschen Lospech oder so gewesen, weil wie gesagt, Barcelona ist diese eine Mannschaft, die ich einfach noch über den Bayern ansiedeln würde, auch wenn die nicht unschlagbar sind. Aber eben nur sehr, sehr schwer schlagbar. Und dann eben, wie gesagt, wie beim Klassiko jetzt, das muss schon ein Abend sein, wo dann irgendwie die Kräfte nach 60 Minuten nachlassen, es keinen Ersatzspieler gibt, die man reinbringen kann und dann irgendwie Enrique gar nichts mehr macht. Aber ansonsten ist es sehr schwer für die Bayern. Deshalb, in dem Finale stellt sich immer ein bisschen anders dar. Kennen wir alle Finals. Das ist dann einmal 90 Minuten. Da kommt es dann nochmal auf kleinere Komponenten an. Das kann man eben nicht mehr im Rückspiel ausbügeln.
Aber dann bist du gar nicht so weit weg von zwei Titel und dabei mindestens Champions League Halbfinale. Christopher, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist unheimlich schwer, die Saison zu bewerten, weil wir jetzt natürlich immer von gewissen Standpunkten aus jetzt auf die Saison schauen. Vor der Saison wäre ich damit sehr, sehr, sehr zufrieden gewesen. Nach der Hinrunde hätte ich gesagt, ja, das ist ein realistisches Ziel. Und hätten wir vielleicht vor 4 oder 6 Wochen drüber gesprochen, dann hätte ich das angesichts der vielen Verletzungen, vor allem auf einer singulären Position, nämlich der Innenverteidigerposition, als nahezu, ja, utopisch betitelt. Dann hätte ich selbst den Gewinn der Meisterschaft noch in Frage gestellt. Also spätestens nachdem Boateng, Bart Stuber und Martinez sich innerhalb von einer Woche verletzt haben, war eigentlich nicht davon auszugehen, dass Bayern so souverän relativ souverän durch die Rückrunde kommt. Und sich ja auch in der Champions League durchsetzen kann. Von daher war das sicherlich, oder es ist immer eine Frage des Standpunktes und normalerweise, ja, das menschliche Wesen neigt ja da immer zu tendieren und immer nur aus dem jetzigen Blick zu schauen. Also von daher, wenn du jetzt fragst, würde ich natürlich prinzipiell sagen, ist ungefähr das, was realistisch ist und was man erwarten könnte. Ein Titel und ja, Finale oder sagen wir mal anderthalb Titel ist ja eigentlich mehr oder weniger das, was so man erwartet. Weil Pokal ist jetzt, glaube ich, wenn es so wie es aller Vorausschau nach aussieht, gegen Dortmund geht, eine 50-50-Entscheidung und dann sind es anderthalb Titel, die vielleicht erwartbar sind und der Rest hat, wie Konstantin, glaube ich, schon sehr gut ausgeführt hat, viel auch von Glück zusammen oder hängt mit Glück zusammen, dann darf auch jetzt in Sachen Verletzung nichts passieren. Ist ja jetzt auch eigentlich eine ganz paradoxe Situation, so eine komplette Saison bewegt sich ja mehr oder weniger über 10-11 Monate. Und die entscheidenden Spiele, vor allem auch auf internationalem Niveau, werden eigentlich innerhalb von 4 Wochen jetzt entschieden. Also wir erleben jetzt Champions League in dieser, oder ist jetzt innerhalb von 7 Tagen bzw. 8 Tagen abgefrühstückt. Dann ist eine Woche Pause, da ist Pokal dazwischen und dann hängt dann sofort hinten dran das Champions League Halbfinale. Und wenn wir in 4 Wochen sprechen, ist dann eigentlich, kann so viel positiv oder negativ entschieden sein und teilweise, die Bayern haben es ja letztes Jahr leidvoll erfahren, braucht es dann nur 1-2 dumme Verletzungen und schon geht die ganze Planung ja zerbröselt sozusagen in den Händen. Von daher ist es immer relativ schwierig und ich glaube erst wirklich so hinterher, nachdem auch wirklich also am Ende der Saison und auch mit einem gewissen Abstand lassen sich dann auch viele Dinge dann immer ein bisschen einfacher bewerten.
Wir halten fest.
Es kommt ja auch mal darauf an, wie man, wenn man ausscheiden sollte, wie man ausscheidet. Also ja,
absolut.
Das hat den Bayern ja natürlich in der Champions League in den letzten beiden Jahren, sagen wir so, der Fakt, dass man ausgeschieden ist gegen im ersten Jahr gegen Real Madrid, dann im zweiten Jahr gegen Barcelona. Also der reine Fakt war jetzt oder wäre jetzt nicht so erschütternd gewesen, weil es mal Mannschaften waren, die mit Bayern auf Augenhöhe agierten. Also das waren keine Underdogs, ganz im Gegenteil, Barcelona vielleicht eher sogar noch ein bisschen der Favorit. Aber klar, was bleibt hängen? Im ersten Jahr diese Heimklatsche dann im Rückspiel gegen Real Madrid. Im Hinspiel war man ja nicht mal so, also hat man ja eigentlich sogar dominiert, aber hat eben auch verloren. Und dann diese Klatsche natürlich zu Hause, die bleibt in Erinnerung. Und dann das Hinspiel gegen Barcelona in der letzten Saison, wo man eben, wo Guardiola da ein bisschen eine verrückte Taktik gewählt hat, die musste er dann wieder verwerfen und es war eigentlich auch so ein Hin- und Herspiel in der ersten Halbzeit, wo man wenig Kontergelegenheiten hatte und in der zweiten Halbzeit eben dann, ja, haben dann die Kräfte nachgelassen, Einzelfehlpässe und so weiter. Wir kennen ja die ganze Story und am Ende, fällt Messi Boateng wie ein Baum. Aber das bleibt in Erinnerung, beziehungsweise das ist natürlich für die Betrachtung dann dieser Leistung dann immer entscheidend auch, wie man da ausscheidet. Elfmeterschießen gegen Dortmund im DFB-Pokal-Halbfinale, nicht so schlimm irgendwo, weil da Dortmund war zu der Zeit nicht unbedingt auf Augenhöhe mit den Bayern, aber und auch das Spiel hatten sie eigentlich schon im Griff, aber trotzdem war es irgendwie eine knappere Sache und es bleibt nicht so in Erinnerung, wie dann die Bayern dann auseinandergenommen wurden, was eben in den beiden genannten Spielen jetzt gegen Real und gegen Barcelona schon eher der Fall war. Also sollte jetzt die Bayern im Halbfinale knapp scheitern an Barcelona zum Beispiel, keine Ahnung, geht vielleicht sogar eine Verlängerung oder wie auch immer, dann ist natürlich, ändert das nochmal die ganze Geschichte irgendwo, wie man es dann am Ende betrachtet. Es bleibt dann ohne Titel, bleibt man so oder so, aber ich glaube, das ist schon entscheidend gewesen auch, weil was man auch immer so wieder mitbekommt, wenn diskutiert wird über Guardiolas Zeit bei den Bayern, wenn jetzt in Foren, Fanforen und so weiter diskutiert wird, dann wird schon immer gern auch nicht herausgeholt, dass jetzt die Bayern verloren haben in den beiden Halbfinals, sondern wie sie verloren haben. Klatsche gegen Real Madrid, Klatsche gegen Barcelona. So, es ist, also da wurde Guardiola entzaubert. Wenn es 1-0 ausgegangen wäre für Barcelona, wäre Guardiola nicht entzaubert gewesen in der allgemeinen Wahrnehmung, aber klar, ging eben 3-0 aus zum Beispiel.
Ja, es ist halt immer unheimlich schwierig. Ich glaube, das hast du gerade schon ganz gut zusammengefasst. Wir reden jetzt natürlich von mehr oder weniger einem erwartbaren Halbfinale. Aber vor 2 Wochen, 91. Spielminute, braucht es dann schon irgendwie so eine krude Aktion von Müller und überhaupt die Verlängerung zu erreichen. Also das zeigt halt auch schon auf diesem relativ hohen Niveau, wie sich einfach die Champions League gestaltet, gerade unter den, sagen wir mal, vielleicht 4, 5 besten Teams. Da entscheiden dann wirklich auch Nuancen. Dass einfach Coman dann nochmal eine Szene den Ball halt rettet und dann eben das Ding halt irgendwie Müller auf den Kopf fällt. Also es sind einfach so Zufallssachen, die dann einfach dann auch ja, in gewisser Weise das Quäntchen Glück sind, die dann vielleicht auch den Fußball ausmachen.
Wir halten fest, Pep Guardiola ist aus unserer Sicht nicht gescheitert, wenn er mit seiner Mannschaft nicht das Triple holt. Und es ist tatsächlich so, dass nicht nur ein Spiel, sondern oft sogar eine Aktion den Unterschied machen kann zwischen einer sehr guten Saison und vielleicht nur einer ordentlichen oder vielleicht sogar einer nicht gelungenen Saison. Es kann ja sogar noch passieren, Konstantin, dass Borussia Dortmund in dieser Saison mehr Titel holt als der FC Bayern München. Am Wochenende hat es jetzt für die Dortmunder einen 3:2-Sieg gegeben gegen Werder Bremen. 1-0 geführt, 2-1 hinten, 3-2 gewonnen. Was kann Borussia Dortmund aus diesem Sieg mitnehmen in das Europa League Viertelfinale am Donnerstag gegen den FC Liverpool?
Von dem Wochenende jetzt relativ wenig. Also das muss man wahrscheinlich ein bisschen getrennt sehen. Aktuell die Dortmunder haben nur noch eine minimale Chance auf die Meisterschaft in der Bundesliga. Eigentlich ist die quasi nicht mehr vorhanden, nur noch mathematisch. Und deshalb diese Spiele muss man vielleicht immer so ein bisschen isoliert von dem betrachten, was jetzt in der Europa League passiert, weil die Europa League wirklich natürlich jetzt ernst genommen wird. Die hat man schon gegen Tottenham sehr ernst genommen. Und spätestens nach dem Unentschieden gegen die Bayern in der Liga läuft es natürlich darauf hinaus, dass Dortmund jetzt diese Titel, also DFB-Pokal und Europa League, irgendwo anpeilen. Deshalb ist es eben schwierig, auch solche Spiele wie jetzt gegen Bremen, das man ja eigentlich beherrscht hat, aber dann eben durch zwei komische Situationen da zwei Tore kassiert, beziehungsweise eine minimale Schwächephase man hatte. Das Spiel hat mir trotzdem dreht, aber es ist schwierig, solche Partien jetzt in die Bewertung einfließen zu lassen. Das wird jetzt eine ganz andere Angelegenheit, wenn man auf Liverpool trifft. Trotzdem, der BVB geht als leichter Favorit zumindest in das Duell mit Liverpool. Dafür greift Tuchels System einfach mittlerweile zu gut und Liverpool hat hin und wieder einen guten Auftritt gegen eine Mannschaft, die also gegen Ballbesitz orientierte Mannschaften, wie im BVB zum Beispiel. Aber man darf das jetzt auch nicht überschätzen, dass vielleicht Liverpool Man City auseinandergenommen hat, nicht nur einmal in dieser Saison. Und Man City eben da auch quasi spielbestimmt war, aber dann eben dieses klassische System gegriffen hat, Mittelfeldpressing, Umschaltspiel, Konterspiel, schnelle Kombinationen über Firmino, Lallana und so weiter. Klar, könnte man jetzt sagen, okay, das war also so ein Spiel, wo man aus der verteidigten Rolle herauskam und dann ins Umschaltspiel gelangt. Aber der BVB ist, was Ballbesitz betrifft, was Ballzirkulation betrifft, Positionsspiel, so eine Mannschaft wie Man City einfach in zumindest im taktischen Bereich hausüberlegen. Und deshalb sollte man sich nicht blenden lassen davon, was Liverpool in der Premier League bisher gezeigt hat. Das heißt nicht, dass Liverpool chancenlos ist. Auf keinen Fall. Dafür haben sie auch zu viel Qualität in der Offensive. Aber der BVB sollte eigentlich diese Sache für sich entscheiden. Eigentlich schon. Und das wäre natürlich ein richtiger Schritt, oder ein wichtiger Schritt, weil in der Europa League war Liverpool eine doch der Mannschaften, die man noch mit einem stärksten einzuschätzen hat. Einfach Sevilla ist noch dabei. Napoli ist ausgeschieden mittlerweile. Deshalb ist ein Favorit weg. Und deshalb ja, würde ich es ein bisschen trennen, wenn man jetzt nochmal auf die Bundesliga zurückkommt. Diese Auftritte sind da aktuell nicht so entscheidend. Ich glaube, wir werden auch noch mehr Rotationen sehen. Sollten die Dortmund als Bayern kommen, dann Halbfinale spielen, die FIFA-Halbfinale spielen, auf alle Fälle ja, dann noch mehr Rotationen in der Bundesliga, weil einfach die Chance auf die Meisterschaft quasi verschwindend gering ist.
Rotation ist das falsche Wort, das heißt individuelle Belastungsdosierung
Steuerung
bei manchen Spielern. Genau. War ja ein crazy Spiel ein bisschen gegen Werder Bremen. Vielleicht kann man das ja mitnehmen, Konstantin, dass man auch vielleicht ein crazy Spiel gegen Liverpool gewinnen kann. Könnte ja durchaus auch ein sehr emotionales Duell werden und mit verrückten Schlussphasen, aber das Spiel gegen Werder hat jetzt wieder mal gezeigt, dass der BVB auch für sowas dann gewappnet ist und in einer crazy Schlussphase auch ja immer noch kühlen Kopf bewahren kann.
Das ist ja das Entscheidende eigentlich, dass es sich eben etwas unterscheidet zu den Klopp-Jahren, wo es ja doch, also da, in den Jahren gab es ja doch viele Spiele insgesamt, also wirklich kumuliert dann einige Spiele, wo man wo es auf Messerschneide war und selbst gegen Mannschaften, die eigentlich unterlegen waren, das war dann knapp, dann hat vielleicht Dortmund einen Ausgleich kassiert, dann musste man nochmal kommen in der Schlussphase. Da war es aber nicht so, dass die Dortmunder jetzt unbedingt auf ihre eigenen Fähigkeiten so vertraut haben, sondern es mehr mit brutaler Gewalt versucht haben, wenn man so möchte, mit Offensivgewalt. Und der tuchelsche BVB zeichnet sich ja eher dadurch aus, dass man bei einem 0-0 die Ruhe behält, weil man einfach weiß, dass man den Gegner auf alle Fälle irgendwann knacken kann, wenn der vielleicht tief steht, vor allem. Und man behält mehr oder weniger auch die Ruhe, wenn man mal im Rückstand ist, weil man sich einfach seiner Offensivstärke bewusst ist. Es ist einfach ein anderer BVB, den wir jetzt erleben. In der Richtung zumindest, was dieses mit dem Kopf durch die Wand betrifft, was ja so unter Klopp immer mal so angesprochen wurde, das hat eben der aktuelle BVB hat damit wenig zu tun mittlerweile. Und deshalb treffen hier auch Dortmund gegen Liverpool, da trifft also quasi der neue BVB so ein bisschen auf den alten BVB. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Liverpool schon so wirkt wie der alte BVB, aber natürlich so gewisse Elemente sind schon erkennbar, die Klopp schon einfließen lassen hat, und er agiert auch in Liverpool wieder, für die vielleicht, die es nicht so verfolgen, aber er agiert auch dort wieder so ein bisschen als Menschenfänger, als Medienmensch, wird da auch, weil er ist noch frisch in England, wird er auch noch geliebt eigentlich dafür, in den meisten Fällen zumindest, wenn er nicht gerade mit dem gegnerischen Trainer aneinander gerät, aber das ist eben wirklich so ein bisschen, da treffen jetzt diese beiden Welten so aufeinander, und ich sehe einfach aktuell da die Vorteile schon bei Tuchel. So, und auch weil der BVB insgesamt ein bisschen besser besetzt ist in Gänze, also wenn man jetzt die Mannschaften vergleicht, dann hat Liverpool eindeutige Nachteile in der Abwehr beziehungsweise im defensiven Mittelfeld. Nicht unbedingt, weil die Namen jetzt schlecht sind, also Spieler wie Henderson auf 6er Position zum Beispiel, wenn er unter 8er Position, oder auch Dejan Lovren in Verteidigung, der sich zumindest wieder gefangen hat. Das sind also keine schlechten Spieler von Namen her, aber da gibt es noch einige, die über die Saison hinweg einige Probleme hatten, wenngleich so ein bisschen da ein Aufwärtstrend zu verzeichnen ist, mit Sarko und Lovren in Verteidigung zum Beispiel. Aber trotzdem, der BVB ist also eigentlich in fast allen Mannschaftsteilen besser besetzt. In der Offensive ist es so ein bisschen vielleicht eine Pattsituation, weil da Liverpool mit Firmino, Philippe Coutinho, Adam Lallana, Daniel Sturridge darüber einige interessante Offensivkräfte verfügt.
Ich glaube, für den BVB wird es noch nicht darauf ankommen, wie sie es eigentlich über die fast komplette Rückrunde jetzt geschafft haben, ohne Gegentor zu bleiben und defensiv einfach auch viel stabiler zu stehen. Also in der Hinserie gab es jetzt aktuell 23 Gegentore, in der Rückrunde sind es jetzt erst 5. Wird es einfach, glaube ich, darauf ankommen, wieder diese nötige Stabilität wieder zu finden, die sie ja, jetzt ein bisschen gegen Augsburg und gegen Werder Bremen so ein bisschen verloren haben. Ich glaube, das ist so der eine entscheidende Faktor, und ja, der zweite ist einfach, wie sie schlussendlich dann ihre Chancen verwerten, und die, da sind sie aktuell gut aufgestellt, und ich meine, das ist ja eigentlich paradox, dass eine Mannschaft wie der BVB eigentlich über so eine überragende Qualität verfügt, dass sie jetzt, ich will nicht sagen den Ausfall von Reus, aber der in der Bundesliga seit 106 Spielen nur eine Torbeteiligung hatte, dass das nahezu eigentlich komplett nicht auffällt, sondern dass das eigentlich relativ gut kompensiert werden kann, und dass Tuchel dann auch ein Spielsystem findet, einfach um andere Spieler dann in den Mittelpunkt zu rücken, und dass Reus sozusagen jetzt so ein bisschen unter dem Radar schweben kann, der eigentlich vor, ja, in der letzten Saison oder in den letzten 2 Jahren eigentlich so der Schlüsselspieler für den BVB war.
Dazu waren ja gegen Werder Bremen jetzt Hummels nicht mit dabei und Gündogan nicht mit dabei, also 2 absolute Schlüsselspieler, und irgendwie schaffen sie tatsächlich, das zu kompensieren. Was auch noch beeindruckend war, dass Tuchel dann 2 Torschützen einwechselt und mit Pulisic denjenigen, der die Ecke dann rausholt, die Ramos dann reinköpft zum 3-2. Also sie können dann auch von der Bank nochmal nachlegen, und das hat mich jetzt am Wochenende bei diesem 3-2-Sieg gegen Werder Bremen schon ziemlich beeindruckt. Dann haben wir tatsächlich noch eine dritte Mannschaft, die unter der Woche international spielt. Der VfL Wolfsburg. Christoph, du hast es vorher schon kurz angerissen. Konstantin, möchtest du denn zu den Ausführungen von Christopher zu Beginn noch ein bisschen was hinzufügen? Gibt es da irgendwas, was uns Hoffnung machen kann, dass der VfL Wolfsburg jetzt gegen Real Madrid, sollen wir da von Mithalten ausgehen oder eine Blamage vermeiden? Was ist das nach diesem 0-3 in Leverkusen am Freitagabend, bei dem ja die Wolfsburger schon vieles, wenn nicht alles, schuldig geblieben sind?
als die Auslosung stattgefunden hat und Wolfsburg dann eben Real Madrid erhielt, es war ja eigentlich absehbar, dass es gab nur noch dieses eine Los Benfica, was Wolfsburg sich vielleicht gewünscht hat, um weiterzukommen, weil Benfica eben für Wolfsburg schon eine mehr oder weniger schlagbare Mannschaft ist, aber das wäre eher ein Duell auf Augenhöhe. Als dann eben das Los Real Madrid kam, hatte ich also gedacht, okay, das ist eigentlich noch das, wo vielleicht manche oder viele unterschätzen, dass Wolfsburg jetzt so eine gewisse Siegchance haben zumindest. Wenn man sich immer anschaut, wie Real Madrid in dieser Saison auftritt, und das hat sich unter Zinedine Zidane, der am 4. Januar dann übernommen hat von Rafa Benitez, jetzt schon in gewisser Weise etwas zu Positiven gewandelt, aber auch nicht komplett, gerade was Offensivspiel betrifft und mannschaftliches Offensivspiel, gruppentaktisches Offensivspiel. Ist nicht so, dass Real Madrid da jetzt irgendwie brilliert. Problem ist nur, Wolfsburg ist einfach komplett schwach. Das ist einfach gerade heraus zu sagen. Und das ist eigentlich das Problem hier. Oder die Wolfsburger Mannschaft ihr Potenzial ausreizen und wird der Hacking Woche für Woche unter Beweis stellen, dass er eben etwas mehr kann als das, was wir jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen gesehen haben, eben auch in dem Duell mit einer guten Mannschaft, dann wären die Siegchancen zumindest, keine Ahnung, bei 25% oder bei 20% anzusiedeln. Aber aufgrund der Auftritte, die einfach Wolfsburg jetzt mittlerweile in aller Regelmäßigkeit hinlegt, ist es fast unmöglich, daran zu glauben, dass sie Real Madrid schlagen können. Wenn man nochmal auf Real Madrid kurz eingeht, nicht unbedingt jetzt täuschen lassen von diesem Klassikosieg, merkwürdiges Spiel und zudem Real Madrid in der fast über, keine Ahnung, ich sag mal 80 Minuten in der eher verteidigenden Rolle, Konterspiel, haben auch mit ein bisschen defensiver Mittelfeld gespielt, weil Casemiro auf der 6, Groß etwas weiter vorn, eben nicht Isco als zusätzlicher Offensivachter, dann wirklich, man hat sehr viel auf Konter ausgerichtet, dass man die drei, oder also Ronaldo und Bale, die beiden sehr tempostarken plus Stürmer einsetzt, plus eben Karim Benzema als ja quasi spielmachender Mittelstürmer. Also war man komplett darauf eingestellt, jetzt gegen Wolfsburg muss man schon wieder das Spiel natürlich stärker selbst in die Hand nehmen. Dazu wird man gezwungen sein. Das ist die Rollenverteilung einfach so, weil ich mir beim Spiel in Wolfsburg noch nicht komplett sicher bin, wie es dann genau aussehen wird, die Rollenverteilung. Aber es wird jetzt nicht so sein, dass Real Madrid dann an einem 4-3-3 hinten drin steht oder 4-5-1 hinten drin steht und dann auf Kontersituation wartet. In Gänze. Dann ist es so, dass Real Madrid, also wenn sie mehr Ballbesitz haben, wie gesagt, einige Probleme im offensiven Positionsspiel noch immer aufweisen, aber trotzdem müsste es eigentlich reichen gegen Wolfsburg, weil Wolfsburg spielt teilweise in der Defensive so passiv, das hat man jetzt gegen Leverkusen wieder gesehen bei dieser Niederlage, dass sie so passiv spielen, dass sie dann eben zum Beispiel den gegnerischen Sechsern komplett das Feld überlassen im Zentrum. Also in wichtigsten Räumen ziehen sie sich dann passiv zurück, abwartend, sodass eben zum Beispiel jetzt im Spiel gegen Leverkusen dann Bender und Kramer quasi dort dominieren konnten um den Mittelkreis herum. Ja. Viel Spaß, wenn man Groß und Modric dann um den Mittelkreis herum dominieren lässt. Dann ist alles zu spät. Also weil Wolfsburg muss ja trotzdem daran interessiert sein, dass eben dann ihre Außenverteidiger nicht so oft gegen Bale und Cristiano Ronaldo ins 1 gegen 1 gehen müssen. Und es wäre vielleicht auch ganz praktisch, dass Dante sich unbedingt so oft im 1 gegen 1 gegen Benzema verteidigen muss. Denn dann könnte es ganz bedrohend werden für Wolfsburg, wenn das geschieht. Und ich sehe einfach jetzt nicht, dass Hacking da so umstellt oder jetzt auch einmal solche Änderungen vornimmt, solche taktischen Änderungen im Gegensatz zu dem, was jetzt die letzten Wochen gezeigt wurden, dass er dann auf einmal Real Madrid überreicht und dann in irgendeiner Art und Weise aushebeln kann. Also das eigentlich macht wirklich die Wolfsburgsform und einem das, was sie gezeigt haben, macht aktuell sehr schwer dran zu glauben. Es ist nicht so, dass Real Madrid eine Übermannschaft ist.
Aber ich kann mir einfach nicht, also was mir einfach fehlt, ist die Vorstellung, also ich erwarte eigentlich eher, dass Hacking wahrscheinlich sogar wieder ein typisches 4-4-2 spielt, wie er es halt immer machen lässt und vielleicht auch mit einer sehr, sehr starken Mannorientierung, um das Problem, was du jetzt schon angesprochen hast, Groß und Modric zum Beispiel aus dem Spiel zu nehmen. Aber selbst dann hast du ja die anderen Baustellen schon angesprochen, die Außenverteidiger, Rodriguez ist diese Saison eigentlich völlig außer Form, das zieht sich eigentlich schon durch die eigentlich wirklich mittlerweile komplette Spielzeit. Dresch hat auch immer wieder so Teilaussetzer, das ist einfach auch die Viererkette steht dann nicht stabil genug, um dann teilweise die individuelle Qualität von Real Madrid abzufangen, auch teilweise dann die Außendurchbrüche vielleicht mal von Carvajal oder Marcelo abzufangen. Dann ist einfach, ja, Schürrle, aber vor allem auch Draxler und Virinha sind jetzt auch nicht die Spieler, die ich mir jetzt unbedingt vorstellen würde, die in einem 4-4-2, in dem ich erstmal möglichst destruktiv spielen will, dann meine Spieler der Wahl sind und dann, ja, wird es dann einfach auch im Kader halt relativ eng, weil es relativ wenig Optionen gibt. Und das ist das, was ich eigentlich auch so vorhin so ein bisschen angekreidet habe. Es ist, Dieter Hecking hat eine gewisse Weltphilosophie, aber Klaus Allofs hat jetzt nicht die passenden Spieler dazu geholt. Und schlussendlich bedurfte es zwar natürlich noch einiger Verletzungen, aber die haben sich dann, wie zum Beispiel von Bas Dost, aber die haben sich dann so stark durchgeschlagen, dass jetzt Wolfsburg eben da steht, wo sie nun mal stehen. Also irgendwo im Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle und ja, in der Champions League profitieren sie natürlich von dem leicht veränderten Modus. Da muss man einfach so realistisch sein. Es war eben das Bestreben von Platini, dass auch kleinere Teams oder sagen wir mal kleinere Länder und mit demzufolge auch kleineren Teams in der Champions League startberechtigt sind. Das hat dann zu teilweise relativ komischen Gruppenauslosungen geführt, die sich dann mehr oder weniger noch durchgezogen haben mit Achtelfinalspielen wie Wolfsburg gegen Gent.
Ja, aber da muss man vielleicht auch einhaken, dass eben Manchester United in der Gruppe von Wolfsburg ausgeschieden
ist. Ja gut, die Gruppe von Wolfsburg war sowieso ein bisschen freaky, weil...
Ja, aber Man United geht eigentlich trotzdem in die Gruppe als Favorit, sollte eigentlich Erster werden, dann wäre Wolfsburg Zweiter geworden vor PSV und dann hätten sie irgendeinen Erstplatzierten bekommen.
Aber dann, also, selbst dann wäre ja auch Zenit St. Petersburg möglich gewesen, wo sie jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erlegen gewesen wären. Also es ist natürlich...
Natürlich, aber trotzdem, also der Punkt ist einfach, dass sie der Gruppe trotzdem Manchester United ausgeschalten haben. Sicherlich lag auch daran, dass Van Raals United eine komplette Wundertüte ist und ja, teilweise den krassesten Offensivfußball verfallen. Aber trotzdem, also das hat vielleicht ja auch eine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, ob es unbedingt nur der komplette Modus war, aber...
Also sagen wir es mal so, der Modus war sicherlich nicht hinderlich. Also dieser komplett neue Auslosungsmodus, das hat auch Mannschaften wie zum Beispiel Gent und ja auch St. Petersburg dann als Gruppensieger in auch einer relativ einfachen Gruppe sich dann auch durchsetzen konnten. Und dann passiert es einfach mal so mal, dass auch eine Mannschaft wie Wolfsburg dann einfach auch ins Viertelfinale vorrückt. Ich sehe aber auch gerade unter Betracht der Form und den letzten Spielen, mir fehlt einfach komplett die Fantasie, wie Wolfsburg das in zwei Spielen auch nur ansatzweise offen gestalten will. Also da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie.
Und da muss der VfL Wolfsburg tatsächlich aufpassen, dass die Saison nicht komplett im Bach runtergeht. Man ist Vizemeister und Pokalsieger, man ist auf Platz 8 in der Bundesliga, man ist im Pokal, natürlich, das war auch Lospech, früh ausgeschieden gegen die Bayern. Man steht jetzt im Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid. Relativ chancenlos da und man hat eben 6 Punkte Rückstand auf die Europa-League-Plätze und, ja gut, 7 auf die Champions-League, aber das muss man erst nochmal aufholen. Ihr hört den Vorcheck mit Konstantin Eckner und Christopher Ramm. Ich bin Christoph Fetzer und das sind die gesammelten Ergebnisse des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga. Bayern gegen Eintracht Frankfurt 1-0, wir haben darüber gesprochen. Dortmund, Werder Bremen 3-2, darüber auch. Borussia Mönchengladbach gegen Hertha BSC 5-0. Leverkusen gegen Wolfsburg, wie gerade angerissen, 3-0. Und dann noch Mainz gegen Augsburg 4-2. Ingolstadt gegen Schalke 3-0. Hannover gegen Hamburg 0-3. Hoffenheim Köln 1-1. Und Darmstadt gegen Stuttgart 2-2. Konstantin, was willst du zu diesen Ergebnissen noch loswerden?
Nichts.
Dankeschön. Christopher.
Es ist alles gesagt.
Okay.
So schnell. Ist ja so.
Jetzt haben wir die Gefahr, dass wir zu kurz werden. Das ist natürlich bitter.
Wie bitte?
Nee, passt schon. Was kann man noch sagen? Hannover 96 schaut schlecht aus. Thomas Schaaf nicht mehr Trainer.
Wir haben
kurz überlegt, ob wir über Hannover 96 sprechen sollen und über Schaaf. Aber ich meine, hey, die Situation ist ja doch eigentlich unverändert. Klar, jetzt haben sie einen neuen Trainer, aber 10 Punkte Rückstand auf den Vorletzten und auf den Relegationsplatz, das ist halt einfach...
Das einzige Bemerkenswerte daran war, wie sich Bader, normalerweise gucke ich eigentlich nicht so oft Vorberichte und schalte eigentlich eher immer so zu den Spielen ein, aber in dem Fall hat es irgendwie so der Zufall ergeben, dass ich mir die Vorberichte anschauen konnte. Und Bader hatte sich dann im Interview, ich weiß gar nicht mehr, mit, war es sogar Sky Rollo, Rolf Fuhrmann hingestellt und relativ klar erzählt, dass Schaaf der richtige Trainer sei und alles schön und Schaaf eine überragende Arbeit macht und nach 90 Minuten oder 90 Minuten später ist dann Schaaf einfach der Geschasste und der Schuldige für alles das, was jetzt in der Rückrunde passiert ist. Das war eigentlich das bemerkenswert. Also dieses komplette Interview einfach, weil es einfach diesen Schluss bei mir auch nicht gar nicht zugelassen hätte, dass jetzt Schaaf in der Kritik steht oder so in der Kritik steht intern, dass er kurz vor der Ablösung steht.
Na, du weißt ja, wie es ist, wenn jemandem das vollste Vertrauen ausgesprochen wird.
Ja, normalerweise schon, aber es war ja natürlich, die Situation war ja schon so auswegslos eigentlich, dass ja selbst der Trainerwechsel ja jetzt nichts ändert. Ich meine, wir haben ja schon vor 2 Wochen beziehungsweise 3 Wochen, also vor 1-2 Spieltagen gesagt, wenn jetzt das Spiel gegen Frankfurt nicht gewonnen wird, dann besteht rechnerisch auch gar keine Möglichkeit mehr. Ich habe mir jetzt noch nicht die Mühe gemacht, aber Mannschaften, die unten drin stehen, spielen ja zum Teil jetzt auch noch gegeneinander. Also jetzt am kommenden Spieltag ist es ja so, das heißt, eine Mannschaft wird garantiert dann immer mal wieder Punkte sammeln und vielleicht sind sie noch nicht praktisch abgestiegen, Hannover 96, aber theoretisch ist es ja schon passiert und dann wäre es, glaube ich, einfach klüger gewesen, einfach die Saison noch zu Ende zu spielen und dann halt einfach wieder neu aufzubauen.
Also man hat 10 Punkte Rückstand und kann auch Ich glaube, also ich habe zumindest ein bisschen durchgeklickt. Ich will jetzt aber nicht sagen, dass es die Wahrheit ist, aber ich glaube, also wenn man alle 18 Punkte holt, könnte man es, also ist es noch schon noch machbar. Aber
ja, komm.
Genau. Ich meine nur, also es ist, also müsste man jetzt alle 6 Spiele noch gewinnen.
Aber also es ist Quatsch. Christopher, theoretisch noch machbar, aber praktisch.
Ja, also so letzter Spieltag in München noch gewinnen und solche Scherze, das ist mir schon alles klar, aber das ist halt, also.
Also wenn man alle 6 Spiele gewinnt dann.
Auch unter der Bezugnahme, dass sie untereinander, also unten drin auch noch teilweise noch gegeneinander spielen, ist es einfach nicht möglich und deswegen ist es einfach so,
ja. Das hatte ich jetzt gemeint, also selbst wenn untereinander noch so die Punkte ausgetauscht werden, ich glaube mit 18 Punkten könnte man es schon, also ist es schon noch möglich, aber das ist ja sowieso unrealistisch, also so gesehen. Ich meine, es ist doch so selbst unrealistisch, dass Hannover noch bis zum Ende der Saison überhaupt noch 10 Punkte holt.
Ja, absolut. Also
die jetzt Rückstand haben. Also so gesehen, es ist unmöglich, dass alle Mannschaften unten drin verlieren wegen den direkten Duellen. Und es ist aber auch fast sehr unrealistisch, dass Hannover ab noch 10 Punkte holt, weil keine Ahnung, wo das jetzt auch immer herkommen soll. Dafür sind jetzt zu viele Chancen auch abgegeben worden. Dieses Spiel, diese Niederlage in Frankfurt und dann jetzt die Niederlage zu Hause gegen Hamburg, das waren ja wirklich nochmal Spiele gegen 2 Mannschaften. Frankfurt natürlich direkter Abstiegskonkurrent eigentlich. Und auch der Hamburger SV, alles andere als eine Übermannschaft. Das war ja jetzt nochmal 2 Spiele, wo man eigentlich, da hätte man 6 Punkte holen müssen, um nochmal ranzukommen.
Über Darmstadt haben wir vor kurzem mal gesprochen. Konstantin, da hast du gemeint, wie wäre das, die Geschichte nochmal, ist leichter, 2 Spiele zu gewinnen, als 6 Mal unentschieden zu spielen, gilt nicht für Darmstadt, oder? Also die haben jetzt 8 Mal in Folge nicht gewonnen, aber die letzten 4 halt unentschieden gespielt und die holen. Und man muss ja dazu sagen, jetzt haben sie wieder ja eine Führung verspielt. Also die hätten natürlich auch mehr Punkte holen können, aber irgendwie reicht es ihnen gerade noch, um den Kopf über Wasser zu halten. Aber
ja, aber haben deutlich ist der Vorsprung auch
nicht. Genau, viel ist es nicht, ja.
Also weil diese Unentschieden sind nun mal, ich meine, klar, die haben jetzt 4 Spieltage gebraucht, um 4 Punkte zu holen. Und du brauchst teilweise nur 1 Spieltag, um 3 Punkte zu holen, wenn du nämlich gewinnst. Das ist mit dem 3-Punkte-System eben das Entscheidende hier, dass ich einfach denke, wenn man einzelne Siege holt im Abstiegskampf, kommt man doch relativ schnell dann raus. Das sieht man auch zum Beispiel an Hoffenheim. Die haben eben seit Nagelsmann da ist 3 Siege geholt. Und doch. Schon haben die sich auch von Platz 17 nach oben katapultiert. Mhm. Und die sind noch nicht raus aus der Zone, also noch nicht raus aus der ganzen Abstiegsregion. Aus der Abstiegszone sind sie raus mittlerweile, aber trotzdem hat man eben da einen großen Sprung gemacht, weil Hoffenheim stark ja auch punktemäßig sehr hinten drin und ja, gut, wie gesagt, Darmstadt kann es schaffen, weil einfach die anderen Mannschaften auch überhaupt nicht überzeugend sind, also Augsburg, Bremen, Frankfurt.
Wenn sie es halt mal schaffen würden, eher bis zur 90. oder 95. Minute durchzuhalten und das gleiche gilt wahrscheinlich auch nach dem Spiel gegen Stuttgart, bis zur 45. Minute, bis wirklich der Halbzeitpfiff ertönt und nicht wieder 2-3 Minuten vorher in so einem absoluten Schwimmmodus zu verfallen. Das ist ja relativ Darmstadt-typisch, dass dann so ein bisschen die Strukturen aufgegeben werden, die langen Bälle einfach, also ich will nicht sagen, dass sie vorher koordiniert rausgespielt werden, aber schon mit einem gewissen Muster und das wird, wenn sie dann in Führung gehen, verfallen sie oftmals in so einen Modus, dass, wenn ich sagen, so Zweitligastil, dass das dann einfach, ja, aber nur noch hinten rausgebolzt wird und wirklich ohne, ja, ohne Sinn und Verstand so gesehen. Und das führt dann halt einfach auch gegen schwächere Teams in Anführungsstrichen der Bundesliga dann einfach auch zu Gegentoren, weil sie es dann auch selbst, also zu sehr dann auch verfallen, einfach am eigenen 16-Meter-Raum zu stehen und teilweise dann die Linien nicht mehr klar halten und dann auch einfache Abwehrfehler passieren. Und wenn sie das irgendwann jetzt halt nochmal abstellen und dann möglichst schnell, dann haben sie auch, glaube ich, eine gute Chance auf den Klassenerhalt, weil sie einfach auch eine gute offensive Qualität mitbringen. Sie haben ja jetzt auch immer wieder auch Tore geschossen, jetzt 2 gegen Stuttgart, 1 gegen Wolfsburg, dann 2 auch gegen Augsburg. Das ist ja alles keine schlechten Ergebnisse. Das ist halt das Problem, dass sie es ja aktuell nicht schaffen, über die Zeit zu bringen.
Das Problem ist dann diese Remis. Man hat 4 gute Spiele abgeliefert, aber 4 Punkte nur geholt. Frankfurt hat in den letzten 4 Spielen 2-mal verloren, aber hat auch 4 Punkte geholt insgesamt.
Und vielleicht insgesamt weniger gute Leistungen.
Ja, war jetzt, Frankfurt war ja nicht unbedingt überzeugend, aber dieser eine Sieg gegen Hannover zum Beispiel, der war Gold wert auf alle Fälle. Gegen Bayern, dass man da verliert. Okay, das ist schon in der Saisonplanung vorher schon, steht schon fest, weiß ich.
Ja, sie haben immerhin einen Punkt geholt, das haben nicht so viele geschafft.
Eben, aber das ist dann nur Bonus, das ist Zusatz nur. Ja. Damit kann man vorher nicht kalkulieren.
Der Unsung Hero des Spieltags, Christopher.
Ja, weil wir jetzt schon so viel über Darmstadt gesprochen haben, dann nehme ich doch einfach mal Sandro Wagner. Einfach der Top-Torjäger und so gesehen auch noch die Lebensversicherung für Darmstadt 98, weil er einfach relativ konstant mittlerweile trifft und ist auch schön, dass sich dann Spielerkarrieren, die eigentlich gescheitert sind, dann nochmal so entwickeln können, dass 10, 13, 15 Tore geschossen werden in einer Saison von einem Spieler, der durch viele Vereine durchgereicht wurde, nie so wirklich ankam und jetzt dann halt nochmal so ein Durchbruch, so ein Karriereschub, schon beachtlich und um das Ganze mal so ein bisschen zu würdigen, ist es mein Unsung Hero.
12. Saisontor, das 8. in der Rückrunde, erzielt nach wunderschöner Vorarbeit von Serie Die. Konstantin, dein Unsung Hero.
Da nehme ich der Bauer, Robert Bauer.
Der Bauer macht's! Robert Bauer von FC Ingolstadt.
Richtig, Linksverteidiger aktuell. Also wird jetzt häufiger als Linksverteidiger eingesetzt. Ist ja eigentlich eher, ja, ist schwierig. Es ist so ein Defensiv-Allrounder an sich, war in der 2. Liga letzte Saison vermehrt als Sechser unterwegs, aber auch da eben mehr oder weniger eher Ergänzungsspieler. Trotzdem auch Unnationalspieler, also sollte man jetzt vom Talent her nicht komplett unterschätzen und hat sich jetzt so ein bisschen als Linksverteidiger festgespielt. Interessanterweise, weil er da auch Auftritte in der Vergangenheit als Außenverteidiger da, musste ihn dann Hasenhüttl sehr schnell vom Platz nehmen, damit er Schadensbegrenzung betreibt. Aber mittlerweile hat er sich da doch sehr gut eingefügt und passt auch irgendwo zum Ingolstädter Spielstil, der ja von den Außenverteidigern auch viel abverlangt, weil viel rausgeschoben, da muss man viel zurückfallen. Das ist also doch relativ aufwendig und der war jetzt wieder auch gegen Schalke, wo ja die ganze Ingolstädter Mannschaft jetzt nicht so schlecht war, habe ich gehört, war ja einer der Besten. Der Beste vielleicht.
Das hast du mir schön dann aufgelegt, weil mein Unsung Hero des Spieltags ist Danny Da Costa, der andere Außenverteidiger des FC Ingolstadt, weil er vom 2-0 und 3-0 jeweils den Ball erobert hat und das fand ich so ein bisschen stellvertretend für den Ingolstädter Fußball, halt da sofort wieder drauf zu gehen, den Gegner zu Fehlern zu zwingen und dann eben dafür belohnt zu werden. Sandro Wagner, Robert Bauer und Danny Da Costa, die Unsung Heroes des Spieltags. Es wird schön langsam, genauso stelle ich mir das vor. Der Zungenschnalzer des Spieltags, Konstantin.
Da nehme ich entweder das Ribéry-Ding oder irgendwie eines der Gladbacher Tore zum Schluss, in der Schlussphase dann gegen Hertha BSC. Da waren einige Zungenschnalzer dabei. Nehmt euch einfach irgendwas.
Dürfen die Hörer jetzt abstimmen oder was?
Ja, genau. Okay. Dann nehmen wir nichts dabei. Also auch so allgemein die ganzen Gladbacher Schanken zum Schluss dann, ich weiß nicht, so der, eigentlich so ab dem 2-0 schon, da ging's ja mit Hertha doch relativ den Bach hinunter und Gladbach hat ja dann auch mehrfach die Latte getroffen und dann gab es auch diesen einen Lattentreffer, der nicht reinging sogar. Also da war einiges dabei. Einfach die letzten 30 Minuten nochmal zwischen Gladbach gegen Hertha.
Einfach. Also insgesamt einfach Gladbach als Zungenschalter des Spieltags.
Auch, ja.
Dann Christopher, kannst du ja Ribéry nehmen.
Ja, jetzt bin ich ja beruhigt, dass mir Konstantin Ribéry das Tor nicht weggenommen hat. Das erste Mal, dass er so einen Seitverzieher versenkt hat und dann noch So eine Entfernung ist schon wirklich ein Traumtor. Aber auch, was hier lobend erwähnt werden muss, ist die Vorarbeit von Götze.
Ich wollte es gerade sagen, hipstermäßig wäre es gewesen, wenn du gesagt hast, als Zungenschnalzer des Spieltags, das Dribbling von Götze, mit dem er die beiden Ketten von Eintracht Frankfurt auseinandergerissen, nahezu gesprengt hat und dann Franck Ribéry diesen läppischen Fallrückzieher ermöglicht hat.
Ja, das ist wie er einfach angetreten ist und wie Otschipka schon vor Angst einfach hingefallen ist. Das können nur die wahren Profis.
Mein Zungenschnalzer des Spieltags ist die Vorteilsauslegung bei Dortmund-Bremen und auch bei Mainz gegen den FC Augsburg. Aufmerksam gemacht hat mich, da in der Gänze zumindest dann, der Alex von Colinas Erben. Fand ich ziemlich cool, dass bei Dortmund gegen Werder sowohl dieser Zweikampf da zwischen Galvez und Reus nicht abgepfiffen worden ist, sondern dass eben dann der Vorteil weiterlief. Mkhitaryan dann auf Aubameyang, der macht das 1-0 und der auch vom 2-2 von Werder Bremen, Öztunali, der sich durchsetzt gegen Bender, dann gefoult wird von Bender, dann sich wieder aufrappelt, was ich schon ziemlich toll fand, und dann kriegt er eben den Vorteil auch noch und spielt den Pass auf Junuzovic. Und bei Mainz gegen Augsburg war es vor dem Tor von Kajubi. Da fällt oder wird Fimbogason gefoult, aber läuft auch weiter und dann Chor rüber auf Kajubi und der macht das Tor. Das war mein Zungenschnalzer. Und dann sind wir noch beim Kopfschüttler des Wochenendes. Christopher.
Weil ich ja schon so viel über Klaus Allofs mehr oder weniger hergezogen habe, dann nehme ich ihn noch als Kopfschüttler, der jetzt über den suspendierten Niklas the Lord Bendtner gesagt hatte, er ist eine Gefahr für unsere Gemeinschaft und angesichts der schweren politischen oder sagen wir mal turbulenten Zeiten, die wir durchleben, finde ich einfach so ein Ausdruck irgendwie nicht wirklich angemessen. Also unabhängig davon, ob es jetzt richtig war, zu disziplinarischen Maßnahmen zu greifen oder nicht, aber eine Gefahr für die Gemeinschaft und alles, was so in diesem Vokabular immer so mitschwingt, auch an der Historie oder Geschichte, finde ich einfach unangemessen in der Szene oder in dieser Gänze so über jemanden zu sprechen. Und von daher ist für mich der Kopfschüttel des Spieltags.
Also Bendtner und Kruse sind auch so eine Art Terrorzelle.
Ja, eine Gefahr für die Gemeinschaft, fürs Fußballabendland. Also ja. Um es jetzt mal so ein bisschen so weiter zu spinnen. Also von daher, also das ist halt völliger Quatsch. Also ich meine, klar kann es nicht gut sein, solche Spieler vielleicht zu haben, die einfach immer permanent querschießen oder einfach Fehler begehen. Dann kann man das halt auch so ansprechen, aber dann...
Aber es geht nur um Fußball.
Ja, dann aber nicht so eine Gefahr für die Gemeinschaft und so eine halbe... Ja. Völkische Lehre da irgendwie zur Rande zu ziehen, das ist ja völliger Quatsch.
Und Gruß ist auch keine Gefahr für die Gemeinschaft, er spendet ja auch. Taxigesellschaften zum Beispiel.
KG die Loda. Klaus Allofs gegen die Lordisierung des Abends. Ja, jetzt wird's Quatsch. Konstantin, Kopfschüttler.
Apropos Quatsch. Hannover 96. Es ist einfach der Kopfschüttler in seiner Gesamtkonstellation, wie es Matthias Ramsammer immer so schön formuliert.
Jetzt wird's aber kindisch.
Geh mal baden.
War gar nicht zu erwarten. Geh du mal zum Scherenschleifen.
Er ist hier das schwarze Schaf.
Ich habe auch noch einen Kopfschüttler.
Zu spät.
Ein bisschen was Ernsthafteres noch. Oder jetzt. Wollte nicht. Doch, machen wir noch.
Ja, komm,
und zwar die Diskussion um Unterbrechungen, wenn Spieler liegen bleiben, war ja schon relativ groß jetzt am Wochenende. Am Freitag Dante, der den Ball verliert gegen Chicharito vor dem 3-0 und Dante bleibt dann erstmal liegen. Das war jetzt nicht ganz so entscheidend, weil es eben das 3-0 war, aber dann eben auch beim Spiel Hoffenheim gegen Köln, Zweikampf von Wager, wer war's? Gegen
den Jungspund.
Genau. Aber wer war's bei Hoffenheim?
Vargas,
genau. War schon Vargas, ja. Gegen Lukas Klünter. Der bleibt liegen. Foul war's keins, aus meiner Sicht. Und dann eben fällt im Gegenzug das 1-1. Und dann die große Diskussion, ist das Fairplay oder ist es nicht Fairplay? Und auch da nochmal sei verwiesen an Colinas Erben. Es gibt seit längerem schon die Regelung, dass der Schiedsrichter entscheidet, ob sich da jemand ernsthaft verletzt hat oder nicht. Und ich weiß nicht, warum man da nochmal die Fairplay-Diskussion aufmachen muss unbedingt. Und nicht einfach danach darauf hin verweisen kann, dass das der Schiedsrichter in dem Fall wahrscheinlich auch so entschieden hat. Okay, reicht nicht für eine Unterbrechung, war jetzt nicht richtig gefährlich für Klünter, dass er da eine noch auf die Socken bekommen hat bei dem Zweikampf. Und weiter geht's. Was sagt ihr dazu?
Ich finde es immer relativ schwierig, da so eine Einzelfallentscheidung zu treffen. Das ist natürlich unglaublich schwer für die Mannschaft, die dann im Ballbesitz ist, weil dann so viele äußere Einflüsse passieren. Die gegnerische Mannschaft, Spieler gestikulieren, die Atmosphäre von den Zuschauern, Pfiffe etc. Dann ist es einfach immer extrem schwierig. Und ich glaube, dass es da einfach am klügsten ist, wenn der Schiedsrichter dann die Entscheidung hat oder trifft, hier liegt wirklich eine Verletzung vor, hier muss unterbrochen werden oder nicht. Das Wichtige aber natürlich an der Stelle ist, dass die Entscheidung dann auch fair getroffen wird und auch nachvollziehbar ist und nicht, dass es zugunsten oder zulasten einer Mannschaft geht, weil sich zum Beispiel mehrere Spieler dann immer wieder liegen bleiben als taktisches Mittel und es wird dann nur zugunsten der einen Mannschaft gepfiffen oder nicht gepfiffen. Bei Bayern gegen Frankfurt ist es auch ein bisschen aufgefallen, als die Frankfurter dann ja spürbar die Kräfte nachließen und Kovac schon früh gewechselt hatte, war eigentlich die Schlussphase geprägt von vielen liegen gebliebenen Spielern auf Seiten der Frankfurter.
Krämpfe,
genau, sozusagen. Und das ist dann einfach, war dann einfach in Einzelszenen manchmal schwierig, weil Bayern dann durchaus teilweise schon gut die Linien überspielt hatte und dann trotzdem den Ball nochmal ins Ausgespielt hatte, weil viele Frankfurter Spieler dann gestikuliert haben auf die komplett ballferne Seite und dann, das ist einfach, ja, immer ein bisschen schwierig da in der ganzen Einzelfallabwägung, aber ich glaube, der richtige Weg ist, wenn der Schiedsrichter es entscheidet, wichtig ist natürlich dann, dass die Entscheidung dann auch nachvollziehbar ist und ja, daran hapert es manchmal etwas vielleicht, aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt auch durch die Vorfälle am Wochenende jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Klarheit in die gesamte Diskussion kommt.
Konstantin, pflichtest du uns bei?
Mehr oder weniger schon, ja, auf alle Fälle. Also vielleicht, was mich einfach bei der ganzen Diskussion, an was ich immer denken musste, wenn ich die Diskussion wirklich nur peripher mitverfolgt habe, dass eben es mittlerweile auch viele, oftmals so Situationen gibt, wo man nicht weiß, muss jetzt der Spieler wirklich liegen bleiben? Oder muss jetzt der sich eine halbe Minute auf dem Boden herumwälzen oder einfach da liegen bleiben? Das ist manchmal so, da ist man sich zumindest nicht immer so sicher. Ja. Ob vielleicht auch in der 93. Minute bei 0-1 Rückstand der Spieler wirklich eine halbe Minute liegen geblieben wäre. Mal so gesagt.
Ja, was ich immer so krass finde oder was ich so immer witzig finde eigentlich, ist, dass es ja immer eigentlich in den letzten Minuten passiert, dass jemand liegen bleibt. Also nach so einem Zweikampf. In der 50. passiert das ganz selten. Also das zeigt ja auch nochmal, dass man das halt einfach auch als taktisches Mittel dann als in dem Fall unterlegene Mannschaft oder die Mannschaft, die einen Gegenangriff kassiert, dann verwendet. Schwieriges Thema, aber also ich denke, lass das die Schiedsrichter entscheiden. Das war der Vorcheck mit Konstantin Eckner von Spielverlagerung.de. Auf Twitter ist er @cc_eckner. Danke dir, Konstantin.
Danke euch.
Und mit Christopher Ramm von mirsanrot.de auf Twitter @ramc. Danke, Christopher.
Danke.
Alle Episoden des Vorcheck-Podcasts hört ihr auf www.checkpod.fm oder mit eurem Podcatcher. Die Facebook-Seite www.facebook.de/der Vorcheck. Ich bin Christoph Fetzer, auf Twitter @fetzi6. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und lasst ruhig auch mal rollen.
Vorcheck, der Sportpodcast.